Hallo und herzlich willkommen zu Folge 15 von Making a Physicist mit dem Titel Rechnen ohne Dimension. In der letzten Folge habe ich euch ja erzählt, dass ich mich an Brownsche Dynamiksimulationen jetzt ranmache. Die habe ich auch erfolgreich implementieren können in den letzten 2 Wochen. Läuft alles auf der Grafikkarte ganz gut. Die Simulationen laufen relativ schnell, also in ein paar Minuten kann ich da interessante kleine Filmchen berechnen lassen. Natürlich geht es mir nicht um die Filmchen an sich, sondern ich will dann nachher Größen berechnen, die ich mit meinen Power-Funktionaltheorie-Simulationen vergleichen kann. Aber das ist erst der nächste Schritt. Anhand von den Filmchen kann man schon sehr schön sehen, ob man alles richtig implementiert hat und ob das gescheit läuft. Und das tut's. Und damit bin ich erstmal zufrieden. Was ich gemerkt habe ist, dass die Performance, also wie schnell meine Software läuft, stark davon abhängt, wie dicht ich das System wähle, also wie viele Teilchen pro Volumen ich da in das System reinsetze. Wir reden tatsächlich bei uns oft nicht von der Dichte, sondern von einer anderen Größe, nämlich der Surface Fraction bzw. der Volume Fraction. Das sind Größen, die mit der Dichte zusammenhängen, aber eben nicht die Dichte selber. Die Surface Fraction benutzt man bei zweidimensionalen Systemen. Es ist nämlich der Oberflächenanteil, und zwar genau der Anteil in meinem System, der von meinen Teilchen bedeckt ist. Jedes Teilchen in einem 2D-System hat ja eine bestimmte Fläche, und wenn man die Fläche von allen Teilchen zusammennimmt und durch die Fläche des Gesamtsystems teilt, dann bekommt man die Surface Fraction. Die Volume Fraction ist dann das Äquivalent in 3 Dimensionen. Das ist also der Anteil des Gesamtvolumens vom System, der mit Teilchen ausgefüllt ist. Und ja, diese Zahlen sind oft ein bisschen aussagefähiger oder zumindest intuitiver zu verstehen als die Dichte. Denn zum einen ist es eine dimensionslose Zahl. Das heißt, sie hat keine Einheit. Sagt ja nur ein Verhältnis von 2 Flächen oder 2 Volumina zueinander. Und sie hat einen ganz klar definierten Wertebereich, denn weniger als 0 kann ich nicht haben. Ich kann minimal kein Teilchen haben, dann habe ich eine Surface Fraction von 0. Oder maximal könnte ich im Prinzip eine Surface Fraction von 1 haben, wenn mein System komplett ausgefüllt wäre mit Teilchen. Das geht aber nicht mit jedem beliebigen Teilchen. Wenn ich ein rechteckiges System habe, dann kann ich das nur mit rechteckigen oder quadratischen Teilchen auch komplett ohne Lücken abdecken. Wenn ich runde Teilchen habe, wie in meinem Fall, dann können die nie das ganze System ohne Lücke abdecken. Das heißt, ich habe immer einen maximalen Wert kleiner 1, den mein System annehmen kann. Ich sehe also, wenn ich die Surface Fraction oder die Volume Fraction angebe, ziemlich direkt, wie voll mein System ist. Und ich habe jetzt schon ein paar Simulationen bei verschiedenen Volume Fractions gemacht. Also meine BD-Simulationen sind 3D und in denen war so die größte Volume Fraction, die ich genommen habe, 0,17, das heißt 17% ungefähr, und da sieht man schon, dass pro Zeitschritt ungefähr so im Mittel 10 Kollisionen stattfinden. In der letzten Folge habe ich euch ja ausführlich erklärt, warum man mit Kollisionen, also mit Teilchenzusammenstößen in Brownschen Dynamiksimulationen mit harten Kugeln besonders umgehen muss. Das heißt, wenn ich viele Kollisionen in meiner Simulation habe, dann brauche ich auch viel Zeit, um die zu korrigieren, und das macht natürlich meine Simulation langsamer. Wie viele Simulationen ich pro Zeitschritt bekomme, hängt aber auch davon ab, wie groß ich den Zeitschritt wähle. Wenn ich einen kleinen Zeitschritt wähle, dann kommen die Teilchen ja nicht besonders weit während dieser Zeit. Das heißt, sie haben auch weniger Gelegenheit, zusammenzustoßen. Das heißt, ich habe weniger Kollisionen und kann also einen Zeitschritt schneller berechnen, als wenn ich einen größeren Zeitschritt wähle. Allerdings muss ich natürlich mehr kleine Schritte machen, um eine bestimmte Gesamtzeit meines Systems zu berechnen. Welcher Zeitschritt da also optimal ist, das habe ich noch nicht genau herausgefunden. Ein Effekt, den man schon ganz schön sehen konnte, war, dass sich in dem System, wie ich es mir angeschaut habe, öfter mal kleine Klümpchen bilden. Das heißt, man sieht für eine bestimmte Anzahl Zeitschritte viele Kollisionen und danach geht es wieder für eine gewisse Zeit mit sehr wenigen Kollisionen voran. Das heißt, da bildet sich irgendwie ein Klumpen, die Teilchen stoßen zusammen und sind danach aber wieder aufgelöst und bewegen sich mit wenig Kollisionen weiter. Diese Klümpchen bremsen also meine Simulationen ein bisschen aus. Es ist ganz interessant, dass man bei der Power-Funktionaltheorie ähnliche Effekte sieht. Wenn die Dichte in einem bestimmten Bereich besonders hoch ist, also sich deutlich von der darum herumliegenden Dichte unterscheidet, dann braucht mein Minimierungsalgorithmus tatsächlich auch länger, um den nächsten Zeitschritt zu berechnen, obwohl die Rechenmethode natürlich eine ganz andere ist. Jetzt rede ich immer von Zeitschritten und in der letzten Episode hatte ich ja als Beispiel eine halbe Sekunde genommen. Das war eigentlich ein ziemlich schlechtes Beispiel und ich will euch deswegen mal ein bisschen genauer erklären, wie das eigentlich mit den Zeit- und Längeneinheiten so funktioniert, wenn man Simulationen macht. Im Rechner werden ja sämtliche Zahlen dimensionslos gespeichert. Der Rechner hat kein Konzept davon, dass zum Beispiel eine Länge eben eine Zahl mit einer Einheit ist. In der Physik ist das wahnsinnig wichtig. Keine physikalische Berechnung kommt aus, ohne genau zu wissen, wie die Einheiten sind, mit denen meine Zahlen behaftet sind. Was macht man also, um im Rechner um diese Einheiten herumzukommen? Man macht eine sogenannte Enddimensionalisierung. Dazu wählt man bestimmte natürliche Einheiten, die aus dem Problem heraus zu bestimmen sind. In meinem Fall geht es mir darum, Systeme mit Brownscher Bewegung zu beschreiben. Und das sind Systeme, in denen Diffusion stattfindet und Diffusion wird ganz zentral beschrieben von der Diffusionskonstante. Die Diffusionskonstante ist eine Zahl, die angibt, wie groß das mittlere Verschiebungsquadrat eines Teilchens pro Zeit ist. Das klingt jetzt wahnsinnig kompliziert, ist es aber eigentlich gar nicht. Das mittlere Verschiebungsquadrat ist eine Zahl, die beschreibt, wie weit ein Teilchen gelaufen ist. Bei der Diffusion handelt es sich ja um eine Zufallsbewegung. Das heißt, das Teilchen kann mal nach links laufen, mal nach rechts, mal nach vorne oder nach hinten. Und solange man keine äußere Kraft anlegt, wird diese Bewegung im Mittel 0 sein. Das heißt, in Summe wird sich das System nirgends hin bewegen. Trotzdem wird, wenn man ein bestimmtes Teilchen sich alleine anschaut, es in einer bestimmten Zeit eine gewisse Strecke zurückgelegt haben. Um das jetzt trotzdem irgendwie quantifizieren zu können, nimmt man also das Verschiebungsquadrat, also die Strecke, die ein Teilchen zurückgelegt hat in einer bestimmten Zeit, mal sich selbst. Wenn man diese Größe jetzt mittelt, das heißt, sie für jedes Teilchen ausrechnet, zusammen addiert und durch die Anzahl der Teilchen teilt, dann bekommt man eine Größe, die von 0 verschieden ist. Denn während sich die direkten Verschiebungen nach links und nach rechts, nach oben und nach unten gegenseitig aufheben, passiert das beim Quadratischen nicht, denn das Quadrat, die Quadratfunktion, macht ja alle Zahlen positiv. Das heißt, ich zähle nur noch positive Beiträge zusammen. Das heißt, damit kriege ich dann ein Maß dafür, wie weit ein Teilchen so im Mittel ungefähr gelaufen ist. Das ist natürlich wiederum abhängig von der Zeit, die ich gewartet habe, um den Abstand zwischen Ausgangspunkt und Endpunkt zu messen. Und die Zahl, die mir das sagt, das ist eben die Diffusionskonstante. Das ist keine Geschwindigkeit, denn eine Geschwindigkeit ist ja Strecke pro Zeit, sondern die Diffusionskonstante ist eine Zahl mit der Einheit Strecke zum Quadrat pro Zeit, denn wir wollen ja wissen, wie die mittlere quadratische Verschiebung pro Zeit ist. Die Diffusionskonstante ist also eine wichtige Kennzahl, um Systeme mit Brownscher Bewegung zu charakterisieren. Daher macht es auch Sinn, in meiner Simulation die Einheiten ausgehend von dieser Diffusionskonstante zu definieren. Ich fange damit an, dass ich sage, meine Diffusionskonstante soll 1 sein. Die Diffusionskonstante ist 1, denn ich möchte ja alles relativ dazu definieren und da ist es listig, wenn das irgendeine andere Zahl ist. Später, wenn ich mit einem echten System vergleiche, dann brauche ich einfach nur mit einem Faktor mal zu nehmen, der eben zwischen der echten Diffusionskonstante und meiner virtuellen Diffusionskonstante vermittelt. Gut, ich habe also die Diffusionskonstante auf 1 gesetzt, das heißt meine Längeneinheit zum Quadrat durch meine Zeiteinheit ist jetzt 1. Damit habe ich aber nur das Verhältnis von den beiden definiert. Jetzt brauche ich noch entweder sowas wie eine natürliche Zeiteinheit oder eine natürliche Längeneinheit. Und da ist es bei uns relativ einfach. Es gibt nämlich eine natürliche Längeneinheit und das ist die Größe von einem Teilchen. Da kann ich dann wieder das Gleiche machen wie bei meiner Diffusionskonstante. Wenn ich jetzt die Größe von meinen echten Teilchen weiß, dann muss ich quasi das Bild, was ich aus meinen Simulationen bekommen habe, nur um einen bestimmten Faktor hochskalieren oder runterskalieren und bekomme damit eine Vorhersage für das Verhalten des echten Systems. Das heißt, das ist die zweite 1, die ich benutze, nämlich ich sage, der Durchmesser von meinen Teilchen ist 1. So, und da ich ein dynamisches System beschreibe, brauche ich ja auch noch eine Zeiteinheit. Und die kann ich jetzt ganz einfach bilden, indem ich meine Längeneinheit zum Quadrat durch meine Diffusionskonstante teile. Denn ich habe ja gesagt, die Einheit der Diffusionskonstante ist Länge zum Quadrat pro Zeit. Das heißt, wenn ich eine Länge zum Quadrat teile durch meine Diffusionskonstante, dann hebt sich die Länge zum Quadrat mit der Länge zum Quadrat weg und übrig bleibt noch eine Zeiteinheit. Und in unserem Fall habe ich ja sowohl die Diffusionskonstante als auch die Längeneinheit als 1 gewählt und 1 zum Quadrat durch 1 ist 1 und das ist ganz wunderbar, denn damit ist meine natürliche Zeiteinheit auch 1 und ich brauche nirgendwo komisch zwischen verschiedenen Größen herumrechnen. Alle meine Werte, die ich in Simulationen berechnet habe, kann ich jetzt ganz einfach in ein Verhältnis setzen zu den Größen in meinem echten System und kann es einfach so herumskalieren, wie ich es gerade brauche. Auf diese Weise habe ich also die Möglichkeit, eine ganze Reihe von Systemen zu vergleichen, ohne vorher wissen zu müssen, wie groß denn jetzt genau meine Teilchen im Vergleich zur Diffusionskonstante zum Beispiel sind. Als nächstes werde ich also, wie gesagt, mich damit befassen, wie ich aus den Brownschen Dynamiksimulationen Größen extrahieren kann, die ich gut mit der Powerfunktionaltheorie vergleichen kann. Und davon kann ich euch dann hoffentlich beim nächsten Mal berichten. Bis dahin, macht's gut!